Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 5, Vers 38 bis 48. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Matthäus 5, 38 bis 48. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt, sondern wer dich auf den rechten Backen schlägt, dem biete auch den anderen dar. Und dem, der gegen dich den Richter anruft und dir den Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wer dich nötigt, eine Meile weit zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, welche euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters in den Himmeln seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich weiß nicht, wie gut Sie in Mathematik waren oder sind. Da fängt man ja erstmal so mit diesen 10 Fingern an. Daher das kleine 1x1 geht ja auch nur bis 10, damit man da immer mitrechnen kann. Aber später lernt man dann noch mehr dazu. Die meisten Leute bringen es mindestens bis zum Dreisatz, können vielleicht noch die Prozente ausrechnen irgendwo. Manche lernen noch sehr viel mehr und vergessen es dann wieder. Jesus erwähnt hier als Anfang sozusagen das kleine 1x1 Gottes und sagt, das kleine 1x1 Gottes stand im Alten Testament, all die Gesetze dort, Auge um Auge, Zahn um Zahn und solche Dinge, das habt ihr gelernt und ich will das gar nicht auflösen. Jesus sagte ja, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, aber in Liebe. Und dann stellt er ihnen 5 neue Aufgaben und die sind so schwer, dass man die mit dem kleinen 1x1 nicht mehr lösen kann. Er sagt, sie sollten, wenn sie geschlagen werden, dem anderen auch noch die andere Backe hinhalten. Oder wenn er gegen sie prozessiert, um ihnen etwas abzunehmen, sollten sie ihm gleich noch was dazugeben. Oder wenn sie gezwungen werden, eine Wegstrecke jemand zu begleiten, sollten sie gleich die doppelte Wegstrecke gehen. Sie sollten von ihrem Besitz freiwillig Bittenden etwas geben und sogar ihre Feinde lieben. Wenn das alles ihnen gesagt wird, wie fühlen sie sich dabei? Fühlen sich sehr wohl, sagen, das sind alles schöne Dinge, die mir persönlich sehr liegen, wenn ich sie tun würde? Oder empfinden sie es als eine Zumutung? Ich denke, dass diese 5 Aufgaben mit dem kleinen 1x1, wie ich dir, wie du mir, so ich dir, nicht mehr zu lösen sind. Aber ein Lehrer ist ja ein schlechter Lehrer, wenn er nicht eine Lösung vorbereitet hat, ehe er die Aufgabe stellt. Und die Lösung, die Jesus hier andeutet, ist die, er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, wenn ihr nur menschliche Möglichkeiten einsetzt, bleibt ihr immer bei eurem 1x1 stehen. Ihr seid freundlich zu denen, die freundlich sind zu euch. Ihr vergeltet das, was euch getan wird. Aber ihr sollt vollkommen sein. Das heißt, ihr sollt die vollkommenen Möglichkeiten Gottes einsetzen lernen. Und dann könnt ihr diese Aufgaben lösen. Ihr sollt vollkommen sein. Das heißt, vollkommen mit Gott verbunden. Ja, und dann gehen wir an diese 5 Aufgaben. Das erste ist, die andere Backe hinzuhalten, das heißt, Ehrverlust einzustecken. Wenn jemand öffentlich geschlagen wird, dann erleidet er ja einen gewissen Ehrverlust. Und da soll er gleich auch noch die andere Backe hinhalten und sagen, ich bin bereit, etwas einzustecken. Bei allen 5 Aufgaben überlege ich kurz, wie das mit dem kleinen 1x1 geht, mit meinen Möglichkeiten und dann mit Gottes Möglichkeiten. Meine Möglichkeit ist die, dass heute überall Selbstverteidigungskurse angeboten werden, damit man eben, falls einem einer auf die Backe schlägt, gleich mit dem entsprechenden Schlag ihn außer Gefecht setzt oder auf Distanz bringt. Viele Damen haben ihren Tränengasspray in der Handtasche. Inzwischen gibt es schon so elektrische Stäbe, die Schläge austeilen, wenn man sie benutzt. Wir sind also auf Selbstverteidigung eingestellt. Und wenn jemand uns mit Worten verletzt, was ja viel häufiger ist als mit Schlägen, dann starten wir irgendwelche Retourkutschen oder machen ihm anders klar, was wir von ihm halten, und sei es auch auf dem Weg der Ironie. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, der sicher wichtig ist, zu sehen, wie Gott hier uns eine andere Möglichkeit anbietet. Jesus war bereit, bei der Kreuzigung Schläge einzustecken. Er ließ sich schlagen, ohne sich zu beschweren. Ich denke an einen chinesischen Christen, der gerade jetzt vor 2 Monaten oder 3 Monaten im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Er war allein 22 Jahre in Haftlagern untergebracht für seinen Glauben. Man hatte ihm die Bibel abgenommen. Und er sagte, das Leiden ist das Glaubenstraining für Christen. Leiden ist Glaubenstraining für Christen. An der Stelle müssen wir sagen, dass wir, die meisten von uns, dann untrainiert sind. In der Bundesrepublik muss man kaum leiden für seinen Glauben. Es sei denn, dass vielleicht Familienangehörige ein bisschen spotten über ihren gläubigen Sohn oder Tochter oder den gläubigen Ehepartner und sagen, na guck mal, wie weit ist es denn hier mit deinem Glauben? Du fährst auch noch aus der Haut und solche Dinge. Und dann muss man manche Dinge einmal einstecken. Also der erste Punkt war Ehrverlust und Leiden. Wir würden normalerweise sofort zurücktreten, den anderen auf Distanz bringen. Jesus sagt, es könnte möglich sein, dass Gott euch bereit macht, auch Dinge einzustecken. Der zweite Punkt ist Einbuße beim Eigentum, dass einem jemand auf Rechtswege überlistet, um einem das Eigentum irgendwie abzuluxen. Und wie reagieren wir? Die meisten von uns sind in irgendwelchen Rechtsschutzversicherungen, in Mieterschutzbünden, in Hauseigentümergemeinschaften, damit einem ja nicht auf irgendeinem Weg so etwas abgeluxt werden kann. Wir haben einen Rechtsmittelstaat, wo man immer wieder ein Mittel einsetzen kann. Wäre schön, wenn ihr euch nachher unterhaltet. Und falls jemand beim Erbstreit überlistet wird und er es auch nicht wiederkriegen kann, dann redet er vielleicht den Rest seines Lebens nicht mehr mit seinem Bruder, lädt ihn nie mehr ein, um ihm auf diese Weise klarzumachen, dass er Unrecht hatte bei dem, was er tat. Jesus erwartet von seinen Anhängern die Kraft loszulassen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das heißt, Jesus konnte loslassen, damit wir dadurch gesegnet werden. Er hat nicht auf seinem Recht bestanden, sondern er wusste, es ist wichtig, dass ich etwas loslasse, damit etwas Gutes in Bewegung gerät. Sie kennen das Lied von Martin Luther, meistens lasse ich zumindest beim Singen den 4. Vers weg. Da heißt es nämlich, nehmen Sie den Leib, Hut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Es können Leute singen, die in Verfolgung stehen, die wirklich bereit sind, loszulassen. Das ist eigentlich ein Vers, der uns im Moment in dieser Weise hier nicht trifft, in manchen anderen Ländern wäre es wahrscheinlich der richtige Vers. Jesus ermutigt, loszulassen und hat selbst ein Vorbild gegeben, indem er für uns arm wurde. Der dritte Punkt ist eine erzwungene Dienstleistung. Da musste einer eine Meile weit mitgehen. Wie fühlen wir uns, wenn wir ausgenutzt werden, zu irgendetwas gezwungen werden, wozu wir eigentlich gar nicht verpflichtet sind? Wenn wir bei so einer Firma arbeiten, sehen wir zu, wann der nächste Kündigungstermin ist, dass wir da möglichst schnell rauskommen. Falls wir feststellen, wir werden immer ausgenutzt von irgendeinem Verwandten, versuchen wir, den Kontakt abzubiegen, damit es nicht mehr geschieht. Jesus war nicht nur bereit, eine Meile mitzugehen, er ist bereit, überhaupt mitzugehen. Er sagt sogar, ich bin der Weg. Nicht nur, ich bin die eine Meile für dein Leben oder die zweite Meile, sondern ich bin der ganze Weg für dich zu Gott. Ich bin bereit, dich immer zu begleiten und selbst dich von sinnlosen Wegen wieder zurückzuholen, damit es besser geht mit dir. Diese zweite Meile war vielleicht so zu verstehen, dass in Israel damals die römischen Soldaten einen Bürger zwingen konnten, ihn eine Meile lang ihre Waffen und das Gepäck zu tragen. Einfach als Besatzungsmacht konnten sie das. Und wenn einer dann zwei Meilen ging, dann hat er sozusagen einem anderen Bürger dasselbe Los erspart, indem er dessen Part sozusagen schon mit übernahm, indem er eine zweite Meile mitging. Wir haben ja gerade Haptize uns hier zu Gast, die bei der DMG ausgesandt sind, Deutsche Missionsgemeinschaft. Und ich fragte mal den Leiter, der jetzt gerade gestorben ist, und sagte, das ist so komisch, wie Sie Ihre Missionare da aussuchen nicht, aber vorbereiten für den Dienst. Da lassen Sie die so ein halbes Jahr lang auf Ihrem Gelände wohnen und da müssen hochqualifizierte Leute irgendwelche Gräben ausheben oder den Keller mit Kalk anstreichen. Das sind doch eigentlich Beschäftigungen, die jeder Mensch kann. Könnte man die nicht ein halbes Jahr früher auf das Missionsfeld schicken? Brachte ich so ganz naiv, mal zu sehen, was die Antwort wäre. Und der Leiter, der Bruno Herm, sagte, nein, das machen wir ganz bewusst. Wir wollen nämlich testen, wie sich Leute verhalten, wenn sie Arbeiten machen müssen, die ihnen nicht liegen. Ob die dann ausrasten, ob die den Bettel einem vor die Füße werfen, ob sie protestieren oder ob sie trotzdem tun. Denn auf dem Missionsfeld werden sie ganz viele Arbeiten tun müssen, die ihnen nicht liegen. Als Test. Und da dachte ich, siehst du, hast du wieder mal klug nachgedacht, aber nicht den Hintergrund verstanden. Also auch Dienstleistungen zu tun, die einem nicht liegen, kann trotzdem wichtig sein. Der vierte Punkt, wir sollten Besitz zur Verfügung stellen, wenn uns jemand darum bittet oder ihn ausleihen. Die Verbindung zu den ersten drei Punkten ist, dass kein anderer Mensch Recht hat auf meinen Besitz. Das habe nur ich. Ich verfüge über meinen Besitz und ein anderer nicht. Und er kann auch nichts davon kriegen, wenn ich es nicht will. Normalerweise würden wir sagen, ich habe es erarbeitet, sollen doch die anderen Leute sich selber etwas erarbeiten. Aber in der Bibel steht im 1. Petrusbrief wieder Jesus als Vorbild, 1. Petrus 1, Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid von eurem nichtigen Wandel, der euch von euren Vätern her überliefert ist, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines heiligen und untadeligen Lammes. Das heißt, Jesus war bereit, etwas herzugeben von sich, nämlich das Wichtigste, was man hat, und das ist sein Blut, weil man dabei auch sein Leben hergibt, um uns damit ein Segen zu werden. Und deshalb sollten wir als Beschenkte auch bereit werden, etwas weiterzugeben von dem, was wir besitzen, von unserem Geld, von unserer Zeit, von unserer Erfahrung, von unserer Wohnung, von unserem Auto, von unserer Ausbildung in der Weise, wie es nötig ist. Sicher nicht nach dem Gießkannenprinzip, nach dem Motto, jeder Bittbrief, der im Briefkasten landet, kriegt dann irgendetwas überwiesen, sondern so, wie Gott einem das klar und deutlich macht. Vielleicht ist es der Punkt, der Christen noch am leichtesten fällt, etwas weiterzugeben. Und ich stelle immer fest, wenn Leute zum Glauben kommen, bewegt sich auf der Ebene eine ganze Menge, was finanziell anfängt sich zu bewegen oder wie man die Wohnung vielleicht anders noch einsetzt für Gott. Der fünfte Punkt, wir sollen Feinde lieben. Jesus sagte, euch wurde gesagt, ihr sollt den Nächsten lieben und Feinde hassen. Das galt für das Volk Israel. Der Nächste war immer ein Angehöriger des eigenen Volkes und die Feinde waren immer Ausländer, also die Leute, die sogenannten Heiden oder Nationen, das waren die Feinde und die sollte man auf Distanz bringen und in den Hintergrund schieben. Aber Jesus erweitert ja den Erwählungsrahmen Gottes. Er sagt, jetzt ist nicht mehr nur noch ein Volk erwählt und alle anderen sind sozusagen Feinde, sondern ich bin ja Erlöser für die ganze Welt. Und da gibt's plötzlich nicht mehr die Leute, die vor der Tür stehen und nicht mehr reinkommen, sondern eigentlich können die alle dazugehören. Und deshalb sollte auch dieses Volk Israel anfangen, seine Feinde zu lieben. Das heißt, diese Grenzen zu überschreiten, zu überbrücken. Die Frage, ob sie das bis heute gelernt haben, aber auch die Frage an uns, ob wir das gelernt haben. Ich weiß nicht, ob sie Feinde haben. Mancher von uns hat irgendwelche Leute, die mögen ihn nicht. Warum? Weil irgendeine Eigenart ihnen nicht gefällt oder die Art, wie er redet oder auftritt. Vielleicht liegt es aber auch an dem anderen, dass der so merkwürdig ist und deshalb mit vielen Leuten nicht zurechtkommt und deshalb ein Feind wird im Leben. Vielleicht liegt es auch daran, dass mancher uns befeindet, weil er eigentlich ein Feind Gottes ist. Und da er gegen Gott nicht kämpfen kann, drückt er zumindest mal sein Missfallen uns gegenüber aus und versucht uns klarzumachen, was für merkwürdige Leute wir sind. Von diesen Feinden heißt es, wir sollten sie lieben. Normalerweise würden wir sie auch auf Distanz bringen, wenn es geht, ein Graben ziehen, dass sie nicht herüberkommen, ihnen eine vors Schienbein treten, dass sie spüren, hier geht's nicht mehr weiter. Während Jesus am Kreuz starb und betete, Vater, vergib ihnen. Das heißt, lass deine Liebe auf diese Feinde kommen, auf diese Mörder, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Bibel sagt in Römer 7, Epheser 2, dass wir auch Feinde Gottes waren. Jeder von uns hat mit seinem Leben gegen Gott gestanden, egal ob er das wusste oder nicht. Er hat mit seinem Spott Gott auf Distanz gebracht, mit seiner Gleichgültigkeit gezeigt, dass Gott keineswegs die erste Person in seinem Leben ist, sondern unter ferne liefen kommt. Und insofern musste Gott jeden von uns, der zum Glauben kam, auch aus seiner persönlichen Feindschaft herausführen, damit er ein Freund Gottes wird. Er musste die Feindschaft umändern. Ja, es gibt gute Beispiele, wo auch Christen für Feinde eintreten. Gerade vor kurzem erzählte uns in der Klostermühle ein Mitarbeiter, der einen Chef hatte, der ihn immer gepiesackt hat. Und als dieser Chef dann krank im Krankenhaus lag, hat er ihm dann einen großen Blumenstrauß hingebracht. Und seit der Zeit war die Sache so ein bisschen anders dann später. Er war sicher noch kein Freund des Chefs geworden, aber die Sache lief ab jetzt viel besser, weil der Chef feststellte, zumindest auf seiner Seite ist keine Feindschaft gegen mich. Ich denke an einen Fußballspieler, der vor Jahren krankenhausreif getreten wurde und noch in seinem verletzten Zustand diesem Täter vergab und später sogar in derselben Mannschaft mit diesem Täter spielte. Das kann man nur, wenn man jemand vergeben hat, sonst kann man ja mit eben nicht zusammenspielen. Und ein Präsidiumsmitglied seines Vereines bezeugt, dass er durch ihn zum Glauben an Jesus kam, weil er einfach das Zeugnis dieses Mannes für Jesus kennenlernte. 5 Beispiele, Ehrverlust einzustecken, Einbuße am Eigentum einzustecken, eine unfreiwillige Dienstleistung dennoch zu tun, vom Besitz etwas weiterzugeben und sogar Feinde zu lieben und für sie zu beten. Dinge, die Jesus alle vorexerziert hat. Er hat an jedem einzelnen Punkt genau das getan, was er von anderen forderte. Dinge, die uns mit unserem kleinen Einmaleins, ich tue nur das, so wie der andere mir begegnet, begegne ich ihm auch, dann sind uns diese 5 Aufgaben weitgehend nicht möglich zu lösen. Nur wenn wir es lernen, so wie die Vollkommenheit Gottes, ja, wie soll ich das sagen, sie sozusagen anzuzapfen, so wie es heißt, seine Sonne scheint über Böse und Gute, der Regen fällt auch für Böse und Gute, dann kann es sein, dass Gott uns ein Stück weit öffnet, das zu lernen, was er möchte. Es gibt von allem eine Karikatur. Manche denken, wenn ich das tue, werde ich ja ein öffentlicher Trottel. Dann bin ich ja einer, der überall nur noch rumgeschubst wird, der sich nicht mehr durchsetzen kann. Und ich habe festgestellt, wenn Erwachsene zum Glauben kommen an Jesus, auch hier in der Gemeinde, haben sie meistens am Anfang Probleme. Und zwar die Frage, wie soll ich mich in meinem Beruf durchsetzen? Kann ich denn noch so die Ellbogen einsetzen wie vorher, mit diesen kleinen Tricks meiner Firma arbeiten? Oder muss ich da jetzt immer nachgeben? Muss ich immer die Wahrheit sagen? Muss ich immer verzeihen und zurückstecken? Und es dauert oft eine ganze Zeit, bis der Einzelne merkt, ich muss mich weiterhin durchsetzen, allerdings nicht mit bösen Tricks, sondern mit sachlichen, ehrlichen Argumenten. Aber ich werde keineswegs zum Trottel der Firma, sondern bleibe ein wichtiger, qualifizierter Mitarbeiter, der seine Arbeit richtig tut. Jesus redet hier zu Einzelpersonen, die zu ihm gehören. Er gibt keine Anweisung für politisches Handeln. Es gibt ja Leute, die machen aus der Bergpredigt ein politisches Programm für einen Staat. Auch Journalisten schreiben darüber schlaue Bücher. Und die liegen damit vollkommen daneben. Wenn ich versuche, mit dem kleinen Einmaleins menschliche Möglichkeiten, göttliche Aufgaben zu lösen, dann liege ich schon von Anfang an, vom Ansatz her, völlig daneben. Nur wenn ich Gott kenne, habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, so etwas in Angriff nehmen zu können oder zu wollen und zu dürfen. Ein Problembereich ist noch, wie sieht es aus, wenn ich Vorgesetzter bin für Mitarbeiter, wenn ich Familienvater bin, wenn ich Lehrer bin, wenn ich Chef in einem Verein bin? Soll ich dann auch immer bereit sein, zurückzustecken? Soll ich bereit sein, das Eigentum weiterzugeben? Soll ich bereit sein, erzwungene Dienstleistungen zu tun? Und an der Stelle, denke ich, wird es schon ein bisschen anders. Ein Chef, der nur nachgeben würde, der vieles toleriert, was nicht in Ordnung ist, würde ein Chaos produzieren in seiner Firma, sodass alles kaputt ging. Das heißt, er muss klar Grenzen ziehen und muss vielleicht noch unterscheiden, wie er für sich persönlich reagieren würde und was hier für eine Firma nötig ist. Ich denke, dass man diese Dinge auch nicht automatisch auf eine Firma übertragen kann, die Jesus hier im persönlichen Leben von uns möglicherweise erwartet. Jesus hat nie dem Unrecht zugestimmt. Er hat nie einer falschen Meinung nachgegeben. Und es sollten auch Christen nicht tun. Sie sollen klar unterscheiden, was Recht und Unrecht ist. Und möglicherweise auch nicht dazu schweigen. Das andere ist die Frage, was wir dennoch bereit sind zu tragen, einfach weil wir es durch Jesus auch lernen, etwas einzustecken. Wenn wir etwas weggeben, bedeutet es nicht, dass wir die Faulheit anderer Leute auch noch durch freiwillige Spenden unterstützen sollen oder den Leichtsinn, wie sie mit Geld umgehen, noch dadurch belohnen, dass wir es immer wieder ersetzen durch unsere Gaben, sondern dass wir schon verantwortlich das weitergeben, was Gott uns anvertraut und nicht einfach nur Dinge verstreuen, weil einer gerade die Hand auffällt. Ich denke auch nicht, dass Jesus das meint und in seinem Leben entdecke ich auch nichts, was in dieser Richtung liegen würde. Manche Leute haben ein falsches Menschenbild und denken, man könnte Feinde auch dadurch besiegen, dass man selbst seine Verteidigung abbaut. Ich denke an eine Partei unserer Bundesrepublik, die den Vorschlag machte, man sollte doch die Polizei abschaffen. Dann würde auch die Kriminalität nachlassen. Wer sozusagen Feinde dadurch besiegen, dass ich nun völlig wehrlos werde, das ist sicher ein falsches Menschenbild, was dahinter steht. Da würde nur das Chaos zunehmen, aber sonst gar nichts. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Jemand, der Leute durch Liebe überwindet, nicht durch ein falsches Menschenbild und falsche Konsequenzen, die man daraus ziehen würde. Ich fasse das Ganze zusammen. Das kleine Einmaleins war diese Einstellung, dass ich so handele, den anderen so behandle, wie er mich behandelt. Ist er freundlich? Bin ich auch freundlich? Verletzt er mich? Versuche ich ihn auch zu verletzen, zurückzuschlagen? Während Jesus andere Dinge erwartet, die mir gar nicht möglich sind, die eigentlich nur Gott möglich sind in meinem Leben. Und deshalb ist die Lösungsvoraussetzung, dass wir vollkommen mit Gott in Verbindung stehen. Vollkommen heißt nicht fehlerfrei, aber ganz klar diese Linie zu Gott halten, sodass wir möglicherweise auch dann nicht mehr in dieser Weise um unsere Ehre kämpfen, auch einmal irgendwo etwas einstecken können, sei es auch finanzieller Art, was vielleicht einen vorübergehenden Nachteil bringen mag, wobei Gott uns aber segnet, vielleicht auch eine Arbeit tun, die uns nicht so liegt, aber Gott begleitet uns und bereit sind, etwas weiterzugeben, um anderen zum Segen zu werden. Feinde zu lieben bedeutet, für sie zu beten und nicht sie zu hassen. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, und zwar durch Liebe. Wir sollen vollkommen mit Gott in Verbindung stehen. Das ist die einzige Voraussetzung, mit der wir diese Aufgaben überhaupt in Angriff nehmen können.